Damals. Geschichte und Geschichten aus dem Landkreis Böblingen. Längst vergangene Zeiten spannend und lebendig erzählt. Experten im Gespräch mit Hans-Jörg Jung und Hans-Jörg Zürn von der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung.
Hallo Hans-Jörg.
Hallo Hans-Jörg.
Was haben wir denn heute im Podcast?
Heute haben wir eine ganz spannende Geschichte, und zwar lässt sie sich überschreiben mit dem Titel »Wie der Daimler nach Sindelfingen kam«. Und der Stadthistoriker Horst Zecher erzählt da die Geschichte, die sehr spannend ist.
Dann horchen wir uns das an.
Aber so machen wir das. Ja, herzlich willkommen Horst Zecher, der Stadthistoriker der Stadt Sindelfingen. Schön, dass Sie heute bei unserem Podcast dabei sind.
Ja, ich freue mich auch, dass ich wieder mal da sein kann.
Ja, Herr Zecher.
Hallo. Heute haben wir ein spannendes Thema und vor allen Dingen auch für Sindelfingen ein entscheidendes Thema, nämlich die Ansiedlung von Daimler in Sindelfingen. Man spricht von Daimler, man schafft beim Daimler, der ja. Daimler ist hier in der Stadt. Und das hat ein Schnapszahldatum jetzt. Welches?
111 Jahre. 1915 ist die Sache über die Bühne gegangen und hat die Geschichte der Stadt in einem Maße verändert wie kein anderes Ereignis vorher.
Daimler ist ja gekommen, wie Sie sagen, 1915, aber nicht als Fabrikant von Automobilen, sondern?
Als Fabrikant von Flugzeugen. Also man muss es in die Zeit einordnen. 1915 befinden wir uns im Ersten Weltkrieg. Und es wurde schnell deutlich, dass das Flugzeug als Kriegswaffe eine immer wichtigere Rolle spielte. Und man kann ruhig sagen, die deutsche Militärverwaltung hatte den Flugzeugbau bis dahin so ein bisschen verschlafen. Das heißt, man musste schnell schauen, wie man nachholen konnte. Und dann schaute man sich um nach einem Technologieunternehmen, das man für fähig hielt, jetzt Flugzeuge zu bauen, weil bis jetzt hatte das ja niemand getan. Und wurde dann bei der damaligen Daimler Motorengesellschaft fündig und hat mit der Daimler Motorengesellschaft vereinbart, dass die jetzt Flugzeuge bauen sollen. So fing dieser Flugzeugbau bei Daimler im Ersten Weltkrieg an.
Und was ja ganz interessant ist, es ist ja fast gleichgeschaltet mit der Entwicklung des Böblinger Flughafens, nicht des Landesflughafens, der kam später, aber des Militärstandorts Böblingen. Es gibt aber im Werk von Daimler, wenn ich es richtig weiß, sogar noch die alte Start- und Landebahn, die natürlich heute nicht mehr benutzt wird, aber die ist noch vorhanden im Werk. Stimmt das?
Also das weiß ich nicht, könnte ich mir aber vorstellen, wenn zufällig der Platz noch frei ist. Dieser Zusammenhang zwischen dem Militärflughafen und der Daimler-Ansiedlung ist ein ganz spannender. Es fing damit an, dass der damalige Garnisonsverwaltungsdirektor Bauer aus Stuttgart sich in Sindelfingen meldete, zeitgleich in Böblingen, mit dem Hinweis, dass ein Militärflugplatz auf der Ebene zwischen Böblingen und Sindelfingen gebaut werden sollte, also etwa die Fläche des heutigen Flugfeldes. Das war im Juni 1915. Und möglicherweise wäre der Verwaltungsdirektor gar nicht auf die Idee gekommen, wenn es nicht ein sehr trockener Sommer gewesen wäre, weil diese Wiesen im Allgemeinen feucht sind und sich nicht besonders gut als Stadt- und Landebahn eignen. Genau. Aber es war trocken und man hatte Zeitdruck und man musste irgendwo Plätze finden. Und da ja Frankreich ein Hauptkriegsgegner war und die Entfernung zu Frankreich von hier aus ja nicht groß ist, kam man also auf die Idee, diesen Flugplatz dort einzurichten und ging auf die beiden Gemeinden zu. Und in Sindelfingen stieß dieses Ansinnen durchaus auf ein positives Echo. Und im Gemeinderat wurde zum Beispiel darüber gesprochen und da hieß es, da auf hiesiger Markung großer Wiesenbesitz vorhanden ist, kann wohl eine Abgabe der benötigten Fläche ohne nennenswerte wirtschaftliche Schädigung der Gemeinde erfolgen. Also es war die interne Sprachregelung. Extern gegenüber dem Garnisonsverwaltungsdirektor Bauer hörte sich die Sache schon anders an. Da hieß es nämlich dann, dass man, es ist dies eine Fläche, die wirtschaftlich stark ins Gewicht fällt und im Wirtschaftsleben der Gemeinde einen starken Verlust bedeutet. Also das ist nebenher gesehen so ein schönes Beispiel für Kommunalpolitik oder für politisches Handeln. Also der damalige Stadtschultheiß Hörmann wusste schon, wenn er jetzt mit der Garnisonsverwaltung verhandelt, dann möchte er gerne was rausholen, denn wirtschaftlich war Sindelfingen zu dieser Zeit nur bestenfalls durchschnittlich entwickelt. Das lag an der schlechten Verkehrsanbindung. Man hatte gerade erst den Bahnhof bekommen, auch die Straßenanbindung war nicht besonders gut und man war vor allen Dingen gegenüber dem Rivalen Böblingen ins Hintertreffen geraten. Und nun wusste man, dass bei der Anlage des Flugplatzes die Verwaltungs- und Wirtschaftsgebäude wieder auf Böblinger Gemarkung kommen sollte. Also man fürchtete wieder die nächste Benachteiligung. Und deswegen war eben diese Antwort an den Verwaltungsdirektor mit dem Hinweis verbunden, man möchte doch gerne für die Abgabe dieser Wiesen eine Industrieansiedlung, eine militärische oder industrielle Ansiedlung haben, um sozusagen einen wirtschaftlichen Ausgleich für die abgegebenen Flächen zu erzielen.
Und so kam dann Daimler eben nach Sindelfingen.
Genau, diese Idee ist insofern interessant, weil sie sich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit vollzogen hat. Also es ist tatsächlich von der Nachricht des Garnisonsverwaltungsdirektors Bauer am 5. Juni 1915 bis zur Vertragsratifizierung durch den Gemeinderat am 9. Juli 1915 vergehen 35 Tage. Das heißt also, man kann davon ausgehen und das kann man auch belegen, dass Garnisonsverwaltungsdirektor Bauer die Daimler Motorengesellschaft schon in der Hinterhand hatte. Das heißt, ab Mai wusste Daimler, wir müssen Flugzeuge bauen und wir können das in Untertürkheim nicht tun, weil die Fläche dort nicht ausreicht. Wir brauchen also eine neue Werksfläche, möglichst in der Nähe, also nicht allzu weit weg. Und jetzt kommt der Sindelfinger Stadtschultheiß und sagt, na ja, also wir hätten da große Flächen anzubieten, aber wir würden gerne da eine Industrie haben. Das heißt, es passte alles zusammen. Und die Geschichte ging unglaublich schnell. Und wenn man sieht, dass der erste Vertrag zwischen Daimler und der Stadt gerade mal 4 locker beschriebene Schreibmaschinenseiten umfasst, dann merkt man auch, dass sich die beiden Parteien einig waren. Also man hatte nicht das Gefühl, jetzt groß was regeln zu müssen, abgesehen davon, dass man natürlich durch die Kriegsumstände auch unter Zeitdruck stand.
Einer der besonderen Menschen, die da eine Rolle spielen, war jetzt nicht nur besagter Herr Bauer, sondern nachher auch Hans Klemm, der ja einer der ersten Konstrukteure war, der sich mit dem Bau von Flugzeugen, Flugzeugmotoren in Sindelfingen im Daimlerwerk befasst hat.
Also Daimler hat sozusagen an Klemm untervermietet dann, als die Fabrik gebaut war und vor allen Dingen, als man dann in der Nachkriegszeit zunächst mal diese großen geschaffenen Flächen gar nicht mehr benötigt hat. Denn zunächst mal war ja der Flugzeugbau überhaupt verboten und wurde dann nur in sehr kleinen Dimensionen von den Siegermächten des Ersten Weltkriegs wieder erlaubt. Und für die Daimler Motorengesellschaft war das auch eine geschickte Gelegenheit, ein bisschen was einzunehmen, indem man eben einen Teil dieser Flächen an die Firma Klemm vermietete. Nachher ist es ja auseinandergegangen und Klemm ist nach Böblingen gegangen und das Daimlerwerk hat ja die Flächen auch selber wieder benötigt.
Wie erfolgreich war denn diese Ansiedlung dann mit Flugzeugen? Ich meine, 15 bis 18 waren wahrscheinlich 2,5 Jahre noch, die der Krieg währte. Wie erfolgreich war das Daimler-Flugzeug oder was auch immer Daimler geliefert hat? Vermutlich auch Motoren für andere Flugzeuge.
Also Daimler hat gebaut eigene Flugzeuge vor allen Dingen, aber auch Lizenzmodelle und erst gegen Ende des Krieges dann Flugmotoren. Das ganze Unternehmen krankte von Anfang an an der Baumittelknappheit. Das heißt, die Baustoffe waren unheimlich knapp. Der Aufbau des Werkes ging nicht so zügig vorwärts, wie man sich das seitens Daimlers gewünscht hätte. Gleichzeitig kam auch die Stadt mit ihren Infrastrukturmaßnahmen nicht so schnell nach. Also man muss sich vorstellen, in dem Vertrag war vereinbart, dass der Gas- und Wasseranschluss 3 Wochen nach Vertragsabschluss hergestellt ist. Das müsste man sich jetzt in heutigen Zeiten mal vorstellen, aber auch damals war das nicht zu schaffen.
Wie groß waren Sindelfingen damals?
Sindelfingen hatte 4.600 Einwohner und das Daimlerwerk hatte am Ende des Ersten Weltkrieges, also im Oktober 1918, 5.600 Beschäftigte. Das heißt, man muss sich das mal in der heutigen Dimension vorstellen. Also stellen wir uns mal vor, heute würde sich in Sindelfingen ein Industriewerk ansiedeln, das in 3 Jahren 80.000 Beschäftigte hätte. Dann kann man sich die Dimension dessen vorstellen, was da auf Sindelfingen zugerollt ist. Das war in keiner Weise zu bewältigen, weder was den Wohnungsmarkt anbetrifft, vor allen Dingen nicht, was die Versorgung anbetraf, weil es war ja ohnehin eine sehr, sehr schwierige Versorgungslage im Ersten Weltkrieg. Und die hat sich in Sindelfingen nochmal potenziert, weil die Versorgung mit Lebensmitteln wurde nach der Anzahl der ortsansässigen Bevölkerung berechnet. Das war ja alles rationiert. Das heißt, es wurden immer die Zahlen von ein paar Monaten vorher genommen. Und es funktionierte natürlich überhaupt nicht mehr, wenn jeden Monat Hunderte von neuen Arbeitern zum Daimler kamen. Dann war die Versorgung katastrophal. Also es gibt einen Bericht der Firma Daimler aus dem Jahr 1918. Da schreiben die zum Beispiel, hier bekommt man ja tageweise nicht einmal Brot, ein Missstand, der sicher bis jetzt in Württemberg noch in keiner Stadt außer hier vorgekommen ist. Die Gesamtstimmung unserer Arbeiterschaft ist derart, dass wir uns aufs Schlimmste gefasst machen müssen, besonders wenn sich die Vorfälle wiederholen sollten, dass unsere Küche ohne Kartoffeln und ganz Sindelfingen tagelang ohne Brot ist. Also das zeigt, was natürlich der Nebeneffekt von dieser Versorgungsproblematik war. Diese ohnehin schon revolutionäre Stimmung unter der Arbeiterschaft hat sich natürlich nochmal verstärkt, weil wenn die schon zu wer weiß was für Arbeitsleistungen angetrieben wurden und dann noch schlecht versorgt, dann waren die Voraussetzungen einfach schlecht.
Wann erfolgte dann der Umstieg vom Flugzeug zum Auto?
Also interessant ist, dass von der Daimler Motorengesellschaft aus das Werk von Anfang an als Automobilwerk angelegt war. Aha. Das heißt, man hat gewusst, die Kriegszeit ist eine Übergangszeit, das dauert eine gewisse Zeit. Wir planen aber schon für die Zeit nach dem Krieg und wir bauen schon ein Autowerk. Der Siegeszug des Automobils war allmählich abzusehen. Und die Firma Daimler hat sehr weitsichtig gedacht und die Anlage des Werkes so geplant, dass schon ganz am Ende des Krieges angefangen wurde, das zum Automobilwerk umzurüsten. Also auch hier eigentlich ein Phänomen, was sich übrigens im Zweiten Weltkrieg in ähnlicher Form wiederholt hat. Man hat seitens der Wirtschaft und seitens der Wirtschaftsführer spätestens 1918 gesehen, das geht einen Bach runter. Das heißt, wir gucken schon mal, wie geht's denn nach dem Krieg weiter? Der Krieg interessiert uns eigentlich nicht mehr, weil den müssen wir halt jetzt noch irgendwie abwickeln.
Wurden denn gleich Autos produziert oder noch was anderes dazwischen?
Es gab eine kurze Zwischenzeit, in der mit den Hilfsmitteln produziert werden mussten, die im Werk vorhanden waren. Das heißt, die Alliierten haben nicht gleich den Autobau erlaubt. Und wenn man jetzt nicht alle Arbeiter entlassen wollte und irgendwas verdienen wollte, dann hat man sich mit dem beholfen, was im Werk vorhanden war. Und das waren große Mengen Holz, weil diese Flugzeuge wurden ja aus Holz gebaut. Ja. Und mit diesem Holz hat man dann Möbel gefertigt. Und es gab dann sogar einen, heute würde man sagen, Showroom in Stuttgart. Da konnte man sich die Daimler-Möbel angucken und die konnte man kaufen, die dann im Sindelfinger Werk gefertigt wurden. Das war so eine Übergangsproduktion. Und dann wurde relativ bald mit der Autoproduktion angefangen. Allerdings, und ein Schelm ist, wenn wer jetzt an die Gegenwart denkt. Die Sache hat überhaupt nicht gut funktioniert, weil sich Daimler auf das Luxussegment spezialisiert hat und in einer beginnenden Weimarer Republik mit Inflation und Arbeitslosigkeit und Armut waren diese Autos einfach nicht verkäuflich. Das heißt, die Modellpolitik von Daimler war so, dass an anderen Stellen schon mit Fließband produziert wurde und hier wurde immer noch in der Manufaktur von Hand gefertigt. Wunderschöne Autos, tolle Fahrzeuge, aber eben kaum verkäuflich. Und das Ganze besserte sich erst in deutlichem Ausmaß 1926 mit der Fusion mit Benz zur Daimler-Benz AG. Da hat man dann auch die Modellpalette umgestellt. Das heißt, im Gegensatz zu anderen Gegenden war für Sindelfingen nicht das Ende der Inflation 1923 der Beginn des Aufschwungs, sondern diese Fusion 1926.
Gibt's von den Möbeln noch irgendwo Stücke zu sehen?
Also ich kenne ein einziges Foto aus dem Daimler-Archiv, aber ich wüsste nicht, dass die gegenständlich noch irgendwo vorhanden wären. Also ich habe mich auch schon mal drum bemüht, aber habe keine gefunden. Die sehen schick aus, also wäre bestimmt schön, wenn man heute eins hätte.
Und von den ehemals 5000 Mitarbeitern in Kriegszeiten, wie viel sind da davon nach Kriegsende übrig geblieben?
Also zum Teil ist die Belegschaft unter 1000 Personen gesunken. Und wie gesagt, dann eigentlich erst so ab 1925, 26 wieder dann tatsächlich angestiegen. Das hatte auch damit zu tun, dass natürlich viele dieser Arbeiter sehr kurzfristig von irgendwo hierher gebracht wurden und bei Kriegsende dann auch froh waren, wieder in ihre Heimat irgendwo in Deutschland kommen zu können. Also die wurden ja aus allen Teilen Deutschlands, wurden ja Spezialisten dann hierher geholt, um diese Flugzeuge zu bauen. Und viele von denen hatten auch keinen Anspruch und auch keinen ernsthaften Grund, dann in Sindelfingen zu bleiben, nachdem dieses Intermezzo-Flugzeugbau vorbei war.
Gab es dann, oder wie war die Kooperation mit Untertürkheim, dem eigentlichen Firmensitz? Hat man da sich dann abgestimmt, ihr baut das, wir bauen die Teile, wir brauchen die Arbeitenden und ihr nehmt die anderen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Oder war Sindelfingen einfach immer schon ein eigenständig, komplett selbstständiges Werk?
Also es gab schon immer diese Konzernzentrale. Ich denke, wenn man es mit den heutigen Zuständen vergleicht, gab es damals eine größere Selbstständigkeit des Werkes. Das gab es ja bis vor ein paar Jahrzehnten, meine ich auch hier. Also diese Zentralisierung ist ja jetzt noch nicht so alt. Also die wirklichen Entscheidungen wurden schon in Untertürkheim gefällt und Sindelfingen war die Filiale schon damals, aber mit vielen Möglichkeiten eben auch selbstständig zu agieren. Also man merkt es zum Beispiel auch bei der ganzen bei dem ganzen Grundstückskauf 1915. Also das war ja auch ein gewaltiger Akt. Es mussten ja im Endeffekt mit 169 Grundstücksbesitzern verhandelt werden, um überhaupt diese Fläche zu bekommen. Und das hat eine Verhandlungsdelegation von Daimler vor Ort und vom Gemeinderat gemacht, weil Daimler gesagt hat, das machen wir nicht allein, da beteiligt ihr euch bitte. Und es wurde ein Fixpreis festgelegt für diese Fläche. Der lag bei 38 Pfennig für den Quadratmeter. Das war damals durchaus ein normaler Preis, also der war jetzt nicht übermäßig gedrückt oder billig. Aber klar war, dass die Grundstücksbesitzer das natürlich nicht für diesen Preis hergeben wollten, nachdem sie merkten, okay, die Stadt ist darauf angewiesen, dass das verkauft wird. Und plötzlich konnte man diese sumpfigen Wiesengrundstücke versilbern und hat Preise verlangt, die jenseits von Gut und Böse waren. Also es gibt einen Bericht vom Juli 1915 im Sindelfinger Gemeinderat, da berichtet diese Kommission zum Kauf der Grundstücke und erzählt Folgendes. Der bestellte Ausschuss berichtet über den Gang der Grundstückskäufe für die Firma Daimler Motorenwerke und betont, dass das Geschäft teilweise sehr unerfreulich sei, weil manche Grundstücksbesitzer sich recht streitig zeigten und Preise verlangten, die in gar keinem Verhältnis zum Wert und zur Lage der Grundstücke stehen. Und jetzt kommt's. Rücksicht auf die Allgemeinheit sei meist wenig zu finden, wohl aber krasse Habsucht. Das ist natürlich kein gutes Zeugnis für die Sindelfinger Grundstücksbesitzer, aber es war zu erwarten, zumal Daimler sehr bald das Gelände, das sie avisiert haben, nochmals vergrößert hat. Das heißt, es kamen dann nochmal Grundstücke dazu und man fing mit diesen 38 Pfennig pro Quadratmeter an und landete am Schluss irgendwo bei 2 Mark. Das heißt, die Stadt hat diese Ansiedlung von Daimler damals mit etwa 76.000 Reichsmark subventioniert. Was übrigens gar nicht so ungewöhnlich war. Also man denkt immer, naja, der große Daimler hat die kleine Stadt da erpresst. Aber dass man für Industrieunternehmen ausgesprochen günstige Konditionen zur Verfügung stellte, das war zur damaligen Zeit üblich. Das galt auch für andere Industrien bis dahin, dass man Grundstücke kostenlos für Industrieunternehmen zur Verfügung stellte. Also insofern war das wahrscheinlich ein relativ normaler Vorgang und man hat sich eben gedacht, naja, das wird schon wieder reinkommen über die Steuer, hat aber dann eben ein paar Jahre gedauert. Also der Stadtschultheiß musste sich Anfang der 20er Jahre auch Anfeindungen erwehren, die gesagt haben, jetzt hast du uns diese Riesenfirma da ans Bein gebunden und wir haben gar nichts davon, weil es fließt überhaupt kein Geld. Das wurde dann, wie gesagt, erst Mitte der 20er Jahre profitabel.
Verglichen mit den heutigen Ausmaßen, wie groß war das Werksgelände damals?
Also ich würde mal sagen, das Werksgelände von 1918 hat vielleicht also maximal ein Zehntel von dem ausgemacht, was es jetzt ist, wahrscheinlich noch weniger. Also das war für die damalige Größe Sindelfingens enorm groß, aber im Verhältnis zu heute ein kleines Fleckchen.
Aber das hat, die Ansiedlung hat ja, auch wenn es Anfeindungen gab in Richtung des Bürgermeisters Hörmann, aber die Ansiedlung hat ja letztendlich trotzdem ein Stück weit ja auch einen Aufschwung für Sindelfingen gebracht, weil es ist ein Wohnungsmarkt entstanden, es ist ein Arbeitsmarkt entstanden, also die Menschen konnten endlich in der Industrie Arbeitsplätze finden und mussten nicht mehr unbedingt auf dem Feld arbeiten oder im klassischen Handwerk. Wie hat sich das denn entwickelt parallel? Gab es überhaupt genug Wohnungen oder wo sind Siedlungen entstanden?
Also Wohnungsnot ist seit 1915 das Dauerthema in Sindelfingen gewesen und das ist auch nicht mehr weggegangen. Interessant ist, dass die Stadt trotz der Notsituation nach dem Ersten Weltkrieg und ich denke, da zeigt sich auch wieder mal die Weitsicht von Stadtschultheiß Hörmann, dass die Stadt nicht einfach irgendwo wild drauf losgebaut hat, sondern angefangen hat, systematisch Siedlungen unter bestimmten Gesichtspunkten anzulegen. Stichwort Gartenstadtsiedlungen, also die Schnödeneck-Siedlung war die erste, die nach dem Ersten Weltkrieg entstanden ist. Und man hat schon sehr genau darauf Wert gelegt und hat sich gedacht, ja, also wir wollen keine Industriearbeiter-Ghettos entstehen lassen bei uns in der Stadt, sondern wir legen Wert darauf, dass es kleine Wohneinheiten sind, in denen sich die Menschen über Gärten auch zum guten Teil selbst versorgen können. Und so sind diese Siedlungen entstanden. Die Schnödeneck-Siedlung war ein klassisches Beispiel dafür. Es ging dann weiter mit der Zimmerplatz-Siedlung. Das sind alles, würden wir ja heute noch sagen, sehr wohnfreundliche Siedlungen und sehr bewohnbare Siedlungen. Und ich glaube, man hatte schon im Auge diese Industriearbeiterschaft, die dann Richtung KPD abbiegt, wenn sie nicht irgendwo gute Bedingungen und vielleicht auch ein bisschen eigenen Besitz erhält. Und das wollte man in Sindelfingen ganz bewusst anders machen. Und tatsächlich, wenn man die politische Entwicklung anguckt, muss man auch ehrlicherweise sagen, hat die KPD in Sindelfingen nie eine große Rolle gespielt, sondern es waren immer die Sozialdemokraten. Das heißt wirklich diese gemäßigte Richtung. Und ich glaube, das ist auch dieser weitsichtigen Stadtpolitik zu verdanken. Man ist aber dem Wohnungsmarkt immer auch ein Stück weit hinterhergelaufen.
Aber der Arbeitsmarkt ist ja auch aufgeblüht.
Dadurch. Ja, absolut. Also man muss ehrlicherweise sagen, der große Aufschwung kam dann mit zeitgleich mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Das hatte einmal mit dem allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung zu tun, der schon 1932 erkennbar war. Also heute weiß man, ich sage es jetzt mal salopp, man war eigentlich schon auf dem aufsteigenden Ast und die Hochzeit der Nationalsozialisten, das zeigen ja auch die letzten demokratischen Wahlen, war eigentlich schon vorbei, als man sie dann an die Macht gebracht hat oder an die Macht gelassen hat. Aber dieser Siegeszug des Automobils war einmal eine allgemeine Erscheinung in den 30er Jahren und dann natürlich in Deutschland speziell nochmal von den Nationalsozialisten gefördert. Also Sindelfingen hat in zweifacher Hinsicht profitiert. Und wir sehen dann schon in den 30er Jahren, wie sich die Verhältnisse grundlegend ändern. Also Mitte der 30er Jahre wird über die Anlage von Tennisplätzen und der Bau eines Freibades diskutiert. Das müssen diese Bauern, die 20 Jahre vorher noch ihre Äcker nicht verkaufen wollten, für die muss das eine völlig unverständliche Welt gewesen sein. Und das ist auch eine ganz, ganz spannende Beobachtung, wie sich dieses soziale Gefüge verändert und wie es einen Teil der Bevölkerung gibt, das können wir auch an Wahlergebnissen ablesen, die mit diesem Weg in die Moderne nicht mitgehen wollen oder können. Also auch Hörmann hat in den letzten Amtsjahren, er ist ja 1932 aus dem Amt geschieden, noch deutlichen Gegenwind bekommen, politisch, weil es einfach einen Teil der Bevölkerung gab, denen das alles zu schnell und in die falsche Richtung ging, was da passiert ist.
In der Rückschau ist es aber für Sindelfingen ja trotzdem ein Glücksfall gewesen.
Absolut. Also wir sehen ja dann eine praktisch ungebremste Zeit des Aufschwungs. Und wenn man ehrlich ist, kann man sagen, die ist kurz durch den Krieg unterbrochen. Die fängt aber 1932 an, 1933 und geht ja dann bis zu dem ersten großen Gewerbesteuereinbruch Ende der 80er Jahre eigentlich ungebremst fort. Und da war ja letztendlich dann aufgrund der finanziellen Möglichkeiten gab es ja fast keine Grenzen mehr. Also wenn man jetzt an Glaspalast, an Hallenbad, ist jetzt wieder ganz neu im Gespräch, und an solche Dinge denkt, dann wurde eine Infrastruktur geschaffen, die natürlich weit jenseits von dem liegt, was sich eine Stadt eigentlich leisten könnte. Und das ist natürlich auf diesen großen Steuerzahler zurückzuführen. Also gar keine Frage. Und bis heute sind es ja sehr qualifizierte Arbeitsplätze und Arbeitsplätze, die gut bezahlt sind, die hier in der Region sind. Also insofern ist das, was Sindelfingen von Daimler profitiert hat, natürlich weit, weit mehr als das, was an Problemen passiert ist. Zu den Problemen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen verniedlichend gesagt, muss man natürlich auch die Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg nehmen und das Thema Zwangsarbeiter. Auch das ist eben untrennbar mit Daimler verbunden.
Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Jetzt wissen wir, wie der Daimler nach Sindelfingen gekommen ist und was er alles angestoßen hat in Sindelfingen. Vielen herzlichen Dank, Horst Zecher.
Sehr gerne. War mir ein Vergnügen.
Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.